SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Dietrich Brandts und zu Gast ist der Journalist und Buchautor Aaron Boogs, Nackt in die DDR, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, über Ihren Urgroßonkel Willi Sitte, der war einer der wichtigsten Maler des sozialistischen Realismus. Aber letztlich geht es eigentlich darum, was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Das ist der Untertitel Ihrer Recherche. Herzlich willkommen bei den SWR 2 Zeitgenossen, Aaron Boogs.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Was die ganze Geschichte, sagen wir, die ganze DDR-Geschichte mit Ihnen zu tun hat, die Frage stellen Sie als jemand, der die DDR nicht selbst erlebt hat. Sie sind, glaube ich, 8 Jahre nach dem Mauerfall geboren, 1997 in Wernigerode im Harz, im Bundesland Sachsen-Anhalt. Würden Sie sagen, im Osten?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich im Osten geboren bin, ja.
Ihre Eltern haben damals, wenn ich das richtig weiß, gar nicht in Wernigerode gelebt, sondern sind rechtzeitig vor ihrer Geburt dorthin gereist, damit Wernigerode ihr Geburtsort wird. Warum denn ausgerechnet Wernigerode?
Also meine ganze Familie ist eigentlich, also beziehungsweise viele sind in Wernigerode geboren, beziehungsweise haben dort geheiratet. Ich habe dann nachträglich gemerkt, dass ich das so ein bisschen überdramatisiert habe im Buch. Also meine Eltern haben gesagt, sie sind nicht Wochen vorher gefahren, sind ein paar Tage und auch ein paar Tage später wieder dann nach Saarstedt bei Hannover. Sie haben in Hannover studiert, aber ich habe das in meinem Kopf so gehabt, dass sie Wochen vorher nach Wernigerode gegangen sind, damit bloß im Personalausweis Wernigerode als Geburtsort stand. Was aber wichtig war, weil dieser Ort ganz wichtig ist für meine Familie, so als Anker.
Dass er im Osten liegt, hat das auch eine Rolle gespielt für Ihre Eltern? Also wenn Sie damals in Westdeutschland gelebt haben?
Also damals glaube ich nicht unbedingt. Es war jetzt nicht für Sie ein identitätspolitisches Ding, dass Sie gesagt haben, Sie bekennen sich jetzt zum Osten. Ich glaube im Gegenteil, jetzt auch diese Fragen, und das hat mich sehr erstaunt, als ich später dann nach dem Buch mit Ihnen darüber gesprochen habe, was jetzt für mich so eine große Rolle spielt, das war für Sie damals nicht wichtig. Im Alter von damals 97, da waren Sie 26, 25, so alt wie ich jetzt bin. Für Sie war das wichtig, weil Sie dort herkommen und Sie irgendwie dort Heimat mit verbinden.
Sie haben dort in Wernigerode auch den größten Teil des Buchs geschrieben, in Ihrem Elternhaus. Da geht es nicht nur um Ihren Urgroßonkel Willi Sitte, einen der mächtigsten Kulturfunktionäre der DDR, Präsident des Verbandes der Bildenden Künstler in der DDR, später dann auch Mitglied im ZK der SED. Auch andere Verwandte waren überzeugte Sozialisten. Ihr Urgroßvater zum Beispiel, der hat einen volkseigenen Betrieb aufgebaut. Ein anderer Bruder Ihres Urgroßonkels Willi Sitte hat eine LPG geleitet und schon der Ururgroßvater, ein Gemüsebauer, war Kommunist, alter kommunistischer Adel, hat das der Schriftsteller Stefan Schwarzmann in dieser Sendereihe genannt. Herr Boogs, was war denn für Sie die DDR vor diesem familiären Hintergrund, bevor Sie angefangen haben zu recherchieren?
Also die DDR war eigentlich für mich ein Thema im Schulunterricht. Ich hatte aber gar keine Vorstellung, welche Bedeutung der Sozialismus für meine Vorfahren hatte und auch, dass meine Vorfahren überhaupt Kommunisten waren und auch Antifaschisten waren. Das wurde nicht verschwiegen, um Gottes Willen, aber es war nicht bewusst für mich. Und die DDR, ich habe da sehr schwarz-weiß gedacht. Also als ich angefangen habe an dem Buch zu schreiben, habe ich noch so ganz, ohne mir was dabei zu denken, so in Täter- und Opferkategorien gedacht und habe solche Worte verwendet, weil ich mich einfach vorher damit gar nicht auseinandergesetzt habe und es auch komisch fand, wenn Leute über die DDR sprachen und das nicht einfach komplett in einem durchgehend traurigen Tonfall getan haben. Da fehlte irgendwie der Zugang zu dem Thema.
Wie hat man denn in Ihrer Familie nach der Wende über die DDR gesprochen?
Eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Gespräche, wo ich gefragt habe, Mama, Papa, wie war es eigentlich in der DDR oder Oma, wie war es in der DDR? Das hat nicht stattgefunden, wurde jetzt nicht verschwiegen, aber es war irgendwie nicht groß Thema.
Obwohl Ihre Familie ja in weiten Teilen recht eng verflochten war mit dem System, sogar privilegiert, das hat Ihre Großmutter Ihnen dann später gesagt, trotzdem wurde nicht drüber gesprochen?
Also man muss ja dazu wissen, dass mein Urgroßvater, der ist 1912 geboren, also fast 10 Jahre vor Willi Sitte. Das war der älteste Bruder von Willi Sitte. Und die sind ein extremer Teil dieser Aufbaugeneration, also extrem überzeugte Sozialisten, die mit einem extremen Idealismus herkamen, um dort mitzuwirken.
Aber gerade deshalb hätten Sie doch viel drüber sprechen müssen eigentlich, genau, nach dem Ende der DDR.
Genau, und dann habe ich gemerkt, dass es aber eben innerhalb der Familie total unterschiedliche Ansichten, die sich dann aus den späteren Generationen über den Sozialismus und über die DDR entwickelt haben. Das war also keine durchgehende Linie, so wie es noch in der Familie von Willi Sitte war, wo einfach alle der gleichen Überzeugung waren und einfach alle überzeugte Kommunisten fast religiös dem Kommunismus gegenüberstanden, sondern es gab totale Differenzierung bis hin zu meiner Mutter und meinem Vater, die dann im Wendejahr Abitur gemacht haben und extrem kritisch drauf gesehen haben auf die DDR. Meine Großmutter später auch, aber sie hatte vorher eine ganz starke Überzeugung. Und ich glaube, dass das schwierig war, einfach mal so von sich aus zu erzählen.
Sie sind ja bei Ihren Recherchen, das kann man in Ihrem Buch ganz schön lesen, auch auf Unwillen gestoßen bei Familienmitgliedern, über einen persönlichen Bezug zur DDR zu sprechen. Gerade bei Ihrer Mutter zum Beispiel, die haben Sie beim Plätzchenbacken vor Weihnachten interviewt und die hat Ihnen quasi die Aussage verweigert, als es darum ging, wie sich Ihre Kindheit und Jugend in der DDR bis zum Abitur 1990 auf Ihre Person ausgewirkt hat, ob das irgendwie prägend war. Woher glauben Sie, kam dieser Unwille bei Ihrer Mutter?
Also ich muss ganz kurz, um das einzuordnen, sagen, meine Mutter ist Schuldirektorin an einer Förderschule und macht zu Weihnachten immer Plätzchen für das ganze Kollegium. Das heißt, es war einfach nicht einfach nur ein Plätzchenbacken, es war ein extrem aufwendiges, nächtefordernes Plätzchenbacken, wo ich den ungünstigsten Zeitpunkt erwischt habe, sie über die DDR zu fragen, was sowieso ein Thema war, wo sie einfach nicht gerne mag, diese Tendenz, Persönlichkeiten aufgrund der DDR-Sozialisierung zu ziehen. Weil sie hatte schon immer ein extrem kritisches Verhältnis zur DDR und konnte es nicht ab, wenn man irgendwie was reindeutet über das System, also wenn die DDR etwas verantwortlich ist für sie, das wollte sie nicht.
Sie sagt ja sogar, das hat sie irgendwie richtig aggressiv gemacht, dass sie darauf angesprochen haben.
Ja, ja, also sie hat es schon spannend gefunden, meine ganzen Recherchen zu Willi Sitte und auch zu unserer Familie und auch zu der Geschichte der DDR. Aber sobald es irgendwie ihre Persönlichkeitsentwicklung, ich sie mit diesem System in Verbindung gebracht habe, das fand sie unangenehm und das ist auch nach wie vor noch Thema bei uns. Jetzt hat etwas losgetreten, aber sie hatte da, glaube ich, Schwierigkeiten, wenn ich da zu sehr in das Reindeuten komme für sie, weil sie, glaube ich, ganz gerne eine Eigenentscheidung hatte, wie sie sich entwickelt hat, ohne dass sie so geworden ist, weil die DDR so war. Ich glaube, sie hat gedacht, dass ich das zu schnell in eine Kausalität packe, wie es ja auch teilweise momentan auch manchmal passiert, weil jetzt wird auf einmal sehr viel über die DDR gesprochen. Aber sehr viel wird zu schnell in Verbindung gebracht.
Kann man das dann auch als Reaktion so verstehen, dass Ihre Mutter auf keinen Fall in das Schema Ostidentität oder Ostbiografie eingeordnet werden wollte?
Das kann ich nicht komplett für Sie sprechen, aber so schien es mir in diesem Moment, dass sie das nicht zu schnell haben wollte. So.
Was war denn eigentlich der Auslöser für Ihre Recherchen? Was ist passiert oder was musste passieren, sodass Sie angefangen haben nachzuforschen in der DDR-Geschichte Ihrer Familie und sich selbst nochmal ganz neu mit der DDR zu beschäftigen?
Also es ging eigentlich so los, dass ich angefangen habe. Ich habe vorher vor allen Dingen Bühnentexte geschrieben, Poetry Slam gemacht, mache ich auch immer noch. Habe aber nach Themen gesucht, über die ich schreiben kann, über die ich erzählen kann. Und dann kam 2021 diese Willi-Sitte-Ausstellung, von der ich mitbekommen habe. Und ich dachte damals, ach, da schreibt ja gar keiner drüber. Da werden mir alle der Zeitungen die Hand küssen, dass ich vorschlage, einen Text zu schreiben.
Das war die große Retrospektive.
Genau, die große Retrospektive
zum 100. Geburtstag.
Ja, genau, zum 100. Geburtstag. Zum ersten Mal eine große Willi-Sitte-Ausstellung in Halle. Zum ersten Mal nach der Wende. Und da habe ich dann aber schnell gemerkt, alle schreiben schon darüber. Aber ich habe dann auch dankenswerterweise bei einer Zeitung eine Möglichkeit bekommen, einen Text zu schreiben und habe dann meine Großmutter angerufen und habe ganz aufgeregt gesagt, Oma, ich schreibe hier für so eine Zeitung, ich weiß nicht, ob du die kennst, das Neue Deutschland. Und dann hat sie sehr angefangen zu lachen und gesagt, okay, wir haben einiges zu erzählen, weil für alle, die es nicht kennen, das Neue Deutschland war ja die SED-Zeitung in der DDR. Und dann hat sie aber in diesem Zweck ein Bild herausgeholt aus ihrem Dachboden, das ganz altmeisterlich aussah, so fast barock irgendwie, und das war von Willi Sitte von 1940.
Da war er
19 Jahre alt. Es war ein Geschenk von ihm an meinen Urgroßvater und das fand ich super spannend.
Ein Hochzeitsgeschenk,
wo die Unterschrift nur ganz schemenhaft zu sehen ist, weil meine Urgroßmutter das leider zurechtgeschnitten hat, weil sie es damals für einen Rahmen passend machen wollte. Also das zeigt den Pragmatismus in dieser Familie und ich fand das aber super spannend und wollte wissen, wie konnte dieses Bild erstens in den Besitz meiner Familie kommen. Es muss ja also auch eine engere Verbindung geben. Und vor allem, wie wurde aus diesem noch sehr starren, barocken Stil dieser Maler, der diese expressiven politischen Bilder, aber auch nackten Aktbilder malt. Also es ging dann weiter, dass ich auch Dokumente eben gefunden habe aus meiner Familie, Tagebücher. Und ich habe irgendwie angefangen, so Verbindungen zu schaffen. Und diese Geschichte wurde einfach immer emotionaler für mich, sodass ich gar nicht davon ablassen konnte.
Sie schreiben auch, bei Ihrer Großmutter schien in diesem Moment, als sie das Bild, die Heilige Familie heißt es, altmeisterlich gemalt, so fünf Figuren, als sie das dann auf den Tisch gelegt hat, schreiben Sie, schien bei Ihrer Großmutter was aufzubrechen.
Ja.
Was glauben Sie, ist da aufgebrochen?
Sie hat auf einmal angefangen, also wirklich von ihrer Kindheit zu erzählen und wie sie dieses Bild immer als Kind im Wohnzimmer ihrer Eltern gesehen hat. Und so fing sie auch viel an, über ihr Aufwachsen zu sprechen. Dann hat sie erzählt, ja, da war mein Vater, also mein Urgroßvater, der war damals ja noch in Krakau, also in Tschechien. Und da haben sie eine Flagge aufgehisst, wo steht, es lebe Thälmann. Und dann haben sie gegen das Münchner Abkommen demonstriert. Und also so solche Sachen, die mich total zu solchen Ereignissen der Geschichte geführt haben. Hat aber dann auch erzählt, wie sie mit Willi Sitte zu tun hatte später. Das war ihr Lieblingsonkel, hat sie dann auf einmal erzählt. Und alles Geschichten, die ich noch nie gehört habe. Und ich glaube, dass im Zuge, weil ich natürlich dann Fragen hatte, dass sie angefangen hat, diesen Erinnerungsschnipsel in eine Verbindung, aber auch eine Bedeutung zu geben.
Auch im Zusammenhang mit der DDR-Geschichte?
Genau, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der DDR-Geschichte. Und so richtig dahinter gestiegen, warum sie davon nicht einfach so erzählt hat, das weiß ich bis heute noch nicht.
Wie hat denn Ihre Großmutter, sie ist jetzt Anfang 70, auf den Mauerfall reagiert? Wenn wir das nochmal als Bruchstelle in der Biografie und natürlich den großen Bruch in der Geschichte nehmen. Sie war selbst ehemals überzeugtes SED-Mitglied in den 1970er Jahren, in den 1980ern, wahrscheinlich wie viele ihrer Generation, ziemlich ernüchtert vom Scheitern des Sozialismus. Und wie hat sie dann den Tag des Mauerfalls verbracht? Hat sie gefeiert?
Also sie war wirklich sehr überzeugtes SED-Mitglied und hatte diesen Idealismus, wie sie sagt, also sie hatte dieses klassische, ich gehe in die SED und dann mache ich es besser, also ich werde die SED verbessern. Aber dann kam auch im Zuge der Biermann-Ausbürgerung, wo sie selber auch Studierende war und gesehen hat, das hat sie ziemlich eindrücklich gesagt, wie sie gemerkt hat, wie andere KommilitonInnen dann überwacht wurden, sie gemerkt, wie es ist, eigentlich nicht angepasst zu sein. Und da kam für sie eigentlich der innere Bruch, sie ist aber nie aus der SED ausgetreten. Aber in den 80er Jahren hatte sie Westreisen unternehmen können und hat dort gesehen, was eigentlich abgeht, weil sie war selbstständig in einem Glasbetrieb, gesehen, dass es eigentlich sehr rückständig ist und hat eigentlich für sich damit abgeschlossen.
Ja, sie ist ja kurz vor der Wende noch nach Bonn gefahren, ja, zu einem Familienbesuch in Anführungszeichen, und ist dann aber mit ihrem Mann, ihrem Großvater, vor allem in Lampenläden gewesen, um mal zu schauen, was der Westen so für Lampen produziert, um die dann zu kopieren im Osten.
Ja, die haben Kataloge mitgenommen, haben die nachgebaut und hatten auf einmal reihenweise Aufträge in der DDR. Und dann kam die Wende. Das heißt, ich glaube, die Euphorie war schon da über den Mauerfall. Gleichzeitig war aber auch dann irgendwann schnell klar, dass ihre Existenz, die sie jetzt gerade aufgebaut haben mit ihrem Betrieb, dass sie keine Zukunft hat, weil sie ja gesehen haben, was im Westen Standard war und was sie im Osten haben.
Wie ging es dann weiter mit dem Lampenladen?
Sie haben sich dann sehr schnell umorientieren müssen. Das heißt, waren dann nicht mehr Dekoration und Glasbau, sondern haben sich zu einem, was mein Großvater ursprünglich gelernt hat, zu einem Elektroingenieurbetrieb umfunktionieren müssen. Aber es musste wahnsinnig schnell gehen. Es gibt eine Szene, die meine Großmutter ziemlich eindrücklich geschrieben hat, dass mein Großvater nur einmal alle Lampen genommen hat, sie auf den Müll geworfen hat und für ihn war das Thema dann gegessen. Er wollte nicht weiter darüber sprechen.
Also quasi auch die DDR mit entsorgt.
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen
zu pathetisch
aus der Ferne. Das müsste meine Großmutter beantworten.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat in seinem Buch Die Übernahme geschildert, dass viele damals, also in den 80er Jahren spätestens, mit einem Bein im Westen gelebt haben und dass das auch stark zum Zusammenbruch der DDR beigetragen hat. Das galt also somit auch für Ihre Großmutter und Ihren Großvater?
Also mit einem Bein im Westen, das wäre zu viel. Ich glaube nämlich ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie ihre Zukunft schon sehr in der DDR gesehen haben, weil sie ja ihren Betrieb dort aufgebaut haben und eigentlich dort sein wollten.
Dann war der Zugang zum Westen plötzlich offen. Dann kam der Westen mit seiner ganzen Warenwelt in den Osten, hat ihn übernommen, wie der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk schreibt. Fand Ihre Großmutter das dann gut oder nicht gut?
Sie erzählt von einer Phase, die zwischen den 90ern und 2000ern waren, die eine extrem verwirrende und extrem schnelle Zeit waren, wo sie sich einfach sehr schnell umorientieren mussten, um überhaupt ihre Existenz zu sichern, um klarzukommen. Und ich glaube, dass diese Fragen, ob das jetzt gut ist oder ob das nicht gut ist, sie stoppt mich dann immer so ein bisschen, weil sie sagt, das habe ich mir damals wirklich nicht überlegt. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Auch wenn ich sage, wie hast du denn über die Politik, dann wärst du über Europa nachgedacht. Dann hat gesagt, das sind Fragen, die kamen irgendwann vielleicht später oder kommen jetzt. Aber meine Familie hat sich untereinander 10 Jahre lang, hatten kaum Kontakt in dieser Zeit. Nicht, weil sie jetzt alle gesagt haben, wir reden jetzt nicht mehr miteinander, sondern weil jeder so mit sich beschäftigt war.
Dann nehmen wir noch die älteste Generation Ihrer Familie, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie die Generation von Willi Sitte und auch die Generation Ihres Urgroßvaters den Mauerfall und die Wende erlebt haben. Sie sind kurz vor oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren, haben also den größten Teil ihres Lebens in der DDR verbracht. Alle bekannten sich zur Partei bei der Staatsgründung der DDR, schreiben sie. Sie wollten sich einbringen, nahmen Parteiaufträge wahr, kassierten Strafen, Demütigungen, kämpften jahrelang gegen Windmühlen und besaßen doch diese tiefe Treue gegenüber einer gemeinsamen Sache, für die sie irgendwann mit Macht, Einfluss und Erfolg belohnt wurden. Wie hat Ihr Urgroßvater vor diesem Hintergrund das Ende der DDR erlebt?
Man muss dazu wissen, mein Urgroßvater hat das Schicksal gehabt, dass er immer dann irgendwann mit der wiedervereinigten Bundesrepublik Geburtstag hatte. Also das fand ich eine gewisse Ironie in der ganzen Sache. Er ist am 3.10. geboren. Ich glaube, es war nicht, dass er stramm verbittert gegenüber dem Ende der DDR stand, aber gleichzeitig war für ihn auch klar, dass er war ja noch lange nach der Rente selbstständig in einem Glasbetrieb, da waren seine Pläne illusorisch, schreibt er selbst in seinen Memoiren und konzentriert sich dann auf das Familien- und Rentnerleben. Ich glaube natürlich, wenn man sich das ganze Leben aufgebaut hat in einer Utopie, ist es nicht so, dass man sagt, hurra, endlich ist das vorbei. Das wäre ja absurd.
Ein anderer Urgroßonkel von Ihnen, Rudolf Sitte, war ebenfalls Künstler in der DDR, Professor an der Kunstakademie in Dresden dann in den 80ern, hat sich auf Kunst am Bau spezialisiert, unter anderem zum Beispiel im Hygienemuseum in Dresden, ja, ein Wandgemälde gestaltet, das ist dann übermalt worden nach der Wende, beziehungsweise übertüncht worden. Man könnte vielleicht auch sagen, so wie das Wandgemälde verschwunden ist, so ist auch die DDR verschwunden. Und er hat dann Memoiren geschrieben unter dem Titel Ein Leben für die Katz. Das hat sicher auch mit seiner großen Liebe für Katzen zu tun, aber eigentlich ist das ein Kommentar eines überzeugten Sozialisten zum Untergang der DDR, ein Leben für die Katz?
Also den absurden, teilweise Humor der Sittebrüder und gerade von Rudolf Sitte, man muss dazu wissen, er hat wirklich Abmahnungen der Stadt Dresden bekommen, weil er illegal Katzen gefüttert hat. Er hatte zu seiner Hochzeit, glaube ich, über 300 Katzen gefüttert, was die Stadt Dresden versucht hat zu verhindern. Also er hat nachts Katzenfutter vorbereitet, um diese 300 Katzen zu füttern. Es waren auf jeden Fall mehrere hunderte Mark, die er monatlich für Katzenfutter ausgegeben hat. Deswegen ist es ein Leben für die Katz. Natürlich könnte man das deuten, das wäre aber jetzt eine Spekulation von mir, wenn ich das jetzt sagen könnte. Dazu habe ich zu wenig Ahnung von Rudolf Sittes wirklichem Leben.
Wenn man den Begriff Wendeverlierer gebrauchen möchte, dann kann man sagen, ihr Urgroßonkel Willi Sitte, um jetzt den dritten Bruder anzusprechen von insgesamt vieren. Willi Sitte hat sich offenbar extrem als Wendeverlierer gesehen. In der DDR wurden seine Bilder prominent ausgestellt, eins war sogar in Schulbüchern abgedruckt, eins wurde auch zum Motiv einer Briefmarke, war sogar so berühmt, dass es ein Sprichwort über ihn gab, kein so besonders schönes, lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt. Er war eine zentrale Gestalt der Kunstszene, hat sich, glaube ich, auch nicht losgesagt vom Sozialismus, hat Auszeichnungen und Preise, die er in der DDR bekommen hat, nicht zurückgegeben nach der Wende, wie andere große Maler in der DDR das getan haben, Tübke, Mattheuer und Heisig zum Beispiel, sondern Willi Sitte hat ein Bild mit dem Titel Erdgeister gemalt. Da hat er die Wendehälse kopfüber in den Boden gerammt und erklärt, dies sei sein letztes Bild zur Arbeiterklasse. Viel deutlicher geht es eigentlich gar nicht. Wissen Sie, was Willi Sitte am Tag des Mauerfalls und am Tag danach gemacht hat?
Zunächst möchte ich sagen, ich glaube, ich würde überhaupt nicht mitgehen mit dem Begriff Wendeverlierer. Aus meinem eigenen Gefühl fände ich Wendeverlierer nicht angebracht für Willi Sitte, weil erstens hatte er noch weitere Ausstellungen im Westen. Er war ja auch bekannt, in Deutschland teilweise europaweit bekannt, und das käme ihm auch nicht gerecht, finde ich. Ich glaube, dass er sich natürlich war extrem enttäuscht und er war desillusioniert, wie er auch selber sagt. Und gerade wenn jemand so in einer derartigen Funktion, aber auch in so einem Idealismus, sich als politischer Realist in einer Utopie verschrieben hat, dann wäre es fast, aber witzig, wenn man sagen würde, oh, jetzt durch den Mauerfall hat er erkannt, dass er mal eine 180-Grad-Wendung machen muss, sondern natürlich war er extrem traumatisiert davon dann am Ende, wie er auch sagt. Aber Wendeverlierer würde ich jetzt aus meiner Empfindung nicht sagen.
Also jedenfalls nicht als Tatsache, aber vielleicht als Lebensgefühl. Er war schon recht verbittert nach der Wende, oder? Hat sich ja sogar einmal, wenn ich das richtig weiß, mit den entarteten Künstlern der NS-Zeit verglichen, als die DDR-Kunst insgesamt Irrelevanz attestiert wurde.
Da würde ich jetzt auch in eine Spekulation verfallen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das wirklich war in den 90er Jahren. Also wie schnell in Schwarz und Weiß unterteilt wurde, wo Menschen einfach sich gegenseitig anders betrachtet haben. Und Willi Sitte, der plötzlich von der Stadt Halle nicht mehr angeguckt wurde und auch teilweise diffamiert wurde. Das sind große Verletzungen, glaube ich, die da passiert sind.
Diese großen Verletzungen, die hat er ja auch gemalt in einem Bild, das heißt Nur ein Mensch.
Ja.
Nach der Wende entstanden, ich glaube 1990, hängt heute in Würzburg im Museum am Dom. Da sieht man einen nackten Mann, eindeutig mit der Frisur ihres Urgroßonkels. Im Hintergrund dann ein riesiger Schatten. Aus diesem Schatten wachsen zwei Arme heraus und die werden so in Christusmanier gekreuzigt. Also ein Märtyrer, zu Unrecht gekreuzigt, eigentlich nur ein Mensch, nicht Funktionär, nicht mitverantwortlich, nur ein Mensch. So hat er sich gesehen?
Ich habe von diesen Bildern teilweise nach der Wende in dem Buch auch etwas Abstand genommen, weil ich finde, es war sehr krass, sie zu sehen. Also in dieser Zeit, diese Verletzungen nur mir vorzustellen, was da passiert ist, gerade in diesen 90er Jahren. Aber ich glaube, was er nicht macht, ist zu sagen, dass er damit nichts zu tun hatte. Er sagt ja auch, dass er als Funktionär mittendrin war. Trotzdem steht er ja zu den Sachen, die er getan hat, wo ja auch viel darüber verhandelt wird, wie seine Funktionärsrolle aussah, ob es positiv war, was er besser machen könnte, wo es auch Fehler waren, wo es auch kritisch zu sehen ist. Natürlich sagt er das alles nicht so komplett in den 90er Jahren so, jetzt lege ich mal hier alles offen oder jetzt äußere ich mich mal dialektisch dazu. Und deswegen dieses Nur ein Mensch ist aber trotzdem natürlich seine Betrachtung der Lage damals in den 90er Jahren.
Als ihre Großmutter das Bild von Willi Sitte auf den Tisch gelegt hat, dieses frühe Bild von 1940, hat sie ihnen noch einen Satz mit auf den Weg gegeben. Wenn du Willi wirklich kennenlernen möchtest, dann musst du diesen Weg verstehen. Das machen wir vielleicht mal und fangen mal mit dem Arbeitermaler an.
Ja.
Nicht mit dem Funktionär, sondern mit dem Maler Willi Sitte. Der hat schon sehr früh sehr viele Arbeiter gemalt. Der ist auch schon sehr früh 1947, als er aus Italien, da war er zuletzt als Soldat im Zweiten Weltkrieg, nach Halle gekommen ist, in die Betriebe gegangen. Das hat die Partei später von den Künstlern gefordert, im sogenannten Bitterfelder Weg. Willi Sitte war sozusagen ein Vorreiter, hat das quasi vorgemacht. Warum ist er als Maler schon so früh in die Fabriken gegangen?
Er kam ja aus Italien und hatte diese perfekte Malweise, wie man sagt. Also er konnte akademisch zeichnen, hat sich das ja selbst beigebracht als Autodidakt. Und er wollte eine andere Form des Realismus. Für ihn war die Wirklichkeit nichts Starres, wie er sagt. Er brauchte etwas anderes und er wollte vor allen Dingen aktiv werden. Er wollte Botschaften aussenden, wollte die Menschen erreichen. Als politischer Realist, das wollte er werden. Aber eben nicht in diesem starren und vor allem auch nicht sowjetischen, sozialistischen Realismus, sondern er wollte etwas Dynamisches und wollte finden, wie kann er das darstellen, suchte nach Wegen, hat sich ja dann quasi durch die ganze europäische Moderne kreuz und quer durchgewurschtelt.
Von Rubens bis Picasso.
Von Picasso, gleichzeitig in der Überzeugung, ich bin ja Sozialist, ich bin Kommunist, ich will ja mit der Partei arbeiten, aber ich will auch meinen eigenen Weg in der Kunst finden, was ja in einer Diktatur ein ziemlich krasses Spiel ist eigentlich.
Einige hat er ja seltsam müde gemalt. Gar nicht dieses zukunftsfrohe, heldenhafte der Arbeiter, was damals die SED so ins Spiel gebracht hat. Warum hat er denn die so müde und erschöpft gemalt?
Naja, ich glaube, dass er das gemacht hat, weil er einfach gesehen hat, er will als Realist wirken. Und die Arbeiter, die er gesehen hat, die sind nun mal nicht heroisch, die dort am Kabitofen stehen. Die sind nicht fröhlich, weil sie arbeiten können. Die sind müde, die haben Durst, die sind abgehalftert von dieser harten Arbeit. Und er wollte eben zeigen, wie es wirklich aussieht. Und wollte eben diese Formen, die er damals gemalt hat, das sind ja verknappte Formen, die an die Moderne erinnern, wo er eben seinen Stil sucht, wo er noch sucht, wie kann ich das jetzt gut darstellen, und hat eben nicht diese ausdrucksvollen, überzeugend propagandistischen sowjetisch-sozialistischen Realismusbilder, sondern eben versucht, seinen eigenen Weg da zu finden.
Genau, und damit hat er eigentlich dann doch seinen ersten großen Stress mit der Partei bekommen. Sie haben es schon angedeutet, das war der Formalismusstreit oder die Formalismusdebatte in der DDR. Er hat sich an Picasso orientiert, auch an Fernand Léger, einen großen französischen Maler. Der hat
diesen
so
Zylinderarm,
so wie Röhren, aber auch ziemlich massive Leiber, was Willi Sitte offenbar Stilmittel gut gefallen hat. Und da hat ihm die Partei natürlich vorgeworfen, dass er sich nicht an der klassischen Moderne orientiert hat, sondern am kapitalistischen Westen. Sogar kosmopolitische Schmuddeleien hat man ihm vorgeworfen, sich mit seinen Bildern der feindlichen westlichen Avantgarde anzubiedern, für den Klassenfeind und gegen die Partei zu arbeiten. Und so geht das noch seitenlange weiter. Vielen anderen Künstlern wurde das auch vorgeworfen. Es war quasi ein Todesurteil. Alle anderen Maler in Halle, denen man das vorgeworfen hat, sind in den Westen gegangen.
Viele zumindest, ja.
Willi Sitte ist fast der Einzige, der diesen Formalismusstreit überlebt hat in Halle, und mehr noch, er ist 1952 zum Dozenten für Naturstudium ernannt worden, und gleichzeitig hat er die Parteileitung der SED an der Hochschule Burg Giebichenstein, der dortigen Kunsthochschule, übernommen. Wie hat er das geschafft, das nicht nur zu überleben, sondern sogar noch eine Karriere draus zu machen und Staatsaufträge zu kriegen?
Das überlebt, muss man halt wirklich auch so sagen, weil es kam halt wirklich zum zweifachen Suizidversuch Anfang der 60er Jahre bei ihm. Also er hat diese.
Sie meinen, weil er so einen Stress mit der Partei hatte?
Das habe ich am Anfang mir sehr einfach gemacht, weil ich dachte, der linientreue Parteisoldat, Stress mit der Partei, wird nicht anerkannt, er will sich umbringen. Ich habe angeschnitten, es gab eine Liebesbeziehung in der Zeit, die extrem schwierig war, wo es hätte zur Scheidung kommen können, was Willi Sitte nicht machen konnte, wo es dann zerbrochen ist. Das sind alles Sachen, die damit reinspielen.
Er ist ja dann bei seiner Kritik auch geblieben nach seinen Suizidversuchen. Die waren 1961, 1962, die große Kunstausstellung in Dresden. Zu dem dort ausgestellten sozialistischen Realismus hat er gesagt, es sei eine beckmisserische Intoleranz gegenüber der wahren Kunst. Insgesamt sei das ein Ausdruck der schlechten Kunst- und Kulturpolitik unseres Staates. Den sowjetischen Realismus hat er insgesamt als Kitsch bezeichnet. Das geht aus einem Stasi-Bericht hervor, und im selben Stasi-Bericht steht, dass er endlich wieder frei arbeiten möchte, ohne Bevormundung der Funktionäre, die ja doch nichts davon verstehen. Das war schon alles ziemlich mutig damals. Er war 41 Jahre alt.
Ja, also das war wirklich eine Überzeugung, glaube ich, unter diesen kritischen, nicht per se SED-kritischen oder nicht sozialismuskritischen Künstler und Künstlerinnen, die einfach in der Überzeugung waren, wir müssen da was anderes machen. So könnte ich mir das erklären.
Bis man ihn dann aber doch gebrochen hat, das war Anfang 1963, da hat er dann, nachdem er weitere Parteistrafen bekam, man hat sogar eine Akte bei ihm angelegt bei der Stasi, das hätte das Ende seiner Karriere sein können, war es nicht. Man hat ihn zur sozialistischen Selbstkritik öffentlich aufgefordert in der Zeitung Freiheit, auch ein SED-Organ, damals in Halle. Mhm. Im Februar 1963 schreibt er dann, ich bekenne mich voll und ganz zu den Beschlüssen meiner Partei und will meine ganze Kraft aufwenden, die volle Entfaltung und Durchsetzung des sozialistischen Realismus in der Kunst sichern zu helfen. Solche Selbstbekenntnisse haben auch viele andere Künstler abgegeben in der DDR. Oft waren das Lippenbekenntnisse. Wie war das bei Willi Sitte? Hat er fortan tatsächlich alles brav befolgt und umgesetzt, was die Partei wollte?
Das glaube ich nicht. Aber gleichzeitig war das üblich, Selbstkritiken zu schreiben. Sarah Kirsch, die damals auch Probleme hatte und Willi Sitte, die auch wiederum befreundet waren und so weiter.
Die Dichterin, ja.
Genau. Ich glaube, Willi Sitte hat das natürlich so ein bisschen runtergerappt, aber das, was da drin steht, ist ja schon, das soll ja auch sein Leben bestimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ganz falsch ist. Und gerade in den nächsten Jahren, wo es dann zu diesen Entscheidungsjahren kommt, gerade in dem Jahr 65, wo kulturpolitisch eine extreme Zäsur passiert in der DDR und viele kritische Künstler, die bei Willi Sitte noch im Atelier ein- und ausgegangen sind, wie Sarah und Rainer Kirsch, Gerd und Christa Wolf, Wolf Biermann, andere Künstler und Künstlerinnen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, aber wo die gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht uns einfach immer weiter zur Partei bekennen. Und Willi Sitte gesagt hat, doch, gerade jetzt, also wo es schon auch dieses Bekenntnis gibt, es war auch eine Form des Bekenntnisses zur Partei und die Partei voranzutreiben.
Befreundet war Willi Sitte unter anderem mit Wolf Biermann, haben Sie gerade erzählt.
Ja.
Und Wolf Biermann hat ein berühmtes Lied geschrieben, wahrscheinlich sein berühmtester Protestsong, wenn man so will, Du lass dich nicht verhärten. Den kann man vielleicht sogar direkt auf ihren Urgroßonkel Willi Sitte beziehen. Da heißt es, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und vor allem die dritte Strophe, finde ich, passt doch ziemlich genau. Du lass dich nicht erschrecken. In dieser Schreckenszeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit. Sie haben Wolf Biermann darauf angesprochen, sind zu einem Konzert gefahren, haben beim Soundcheck mit ihm geredet. Dann hat er das Lied gesungen und sie dann sogar direkt angeschaut dabei. Das heißt, man kann es ganz klar auf ihren Urgroßonkel unter anderem wahrscheinlich beziehen.
Also ich wollte auch, dass Wolf Biermann mich anschaut, aber... Das Lied ist ja entstanden im Prager Frühling.
68. Peter Huchel gewidmet. Ja.
Willi Sitte war ja zu dieser Zeit, wie er auch selbst schreibt, dass er sich im Gegensatz zu anderen nicht geäußert hat, überhaupt nicht geäußert hat zu den Protesten in Prag und auch nicht zu dem Einmarsch des Warschauer Pakts. Deswegen weiß ich nicht genau, wie dieses Lied dann auf ihn zu beziehen ist.
Weil er die Waffen gestreckt hat, schon vor dem großen Streit. Er hat Selbstkritik geübt und hat dann ja auch Bilder gemalt, wie den Rufer 2 zum Beispiel, dem er das neue Deutschland in die Hand gedrückt hat und demonstriert hat, dass er der Parteilinie folgen möchte.
Und ich glaube, in dieser Zeit, in der sich ganz viele der Partei abwenden und in die Kritik gehen, kam es ja bei ihm zu einem Sache, nee, aber wir müssen auch dazu halten.
Da sind die Freundschaften auch auseinandergegangen, ne?
Ja, so scheint es jedenfalls. Niemand äußert sich da ganz klar, außer Wolf Biermann. Der sagt ganz klar, wir haben uns sehr freundet. Willi Sitte sagt das Gleiche in seinen Aufzeichnungen. Aber der Rest sagt, wir haben an unterschiedlichen Orten gelebt, wir haben dann einfach keinen Kontakt mehr gehabt. So. Aber ich glaube schon, und Willi Sitte sagt es auch einmal in einem Radiointerview, dass diese Ereignisse auf jeden Fall zur Entfernung geführt haben zwischen seinen damaligen kritischeren Freunden, die aber eben ja auch zum Sozialismus standen.
Nach seiner Selbstkritik 1963 ist er dann jedenfalls so peu à peu zu einem der prominentesten Maler in der DDR aufgestiegen, hat schon 1964 den Kunstpreis der DDR erhalten, hat 1965 sogar schon seine erste Ausstellung im Westen, galt dort auch bald als Vorzeigekünstler. Dazu braucht man Unterstützung. Wer hat ihn da protegiert?
Also in dieser Zeit ganz besonders der, den Sie anfangs zitiert haben, der gesagt hat, Maler wie Willi Sitte leisten den Kriegsträubern einen großen Gefallen mit ihren kosmopolitischen Schmuddeleien. Ich lese das sehr oft auf Lesungen, deswegen kann ich das fast auswendig. Das war ja Horst Sindermann, der damalige SED-Zeitschrift, Freiheit-SED-Zeitschrift. Chefredakteur später dann war er Leiter der Bezirksleitung der Partei in Halle. Und dann später Präsident der Volkskammer, aber in dieser Zeit, als er nach Halle kommt, wollte er Halle kulturpolitisch anscheinend aufbauen, aber hat auf jeden Fall sich auch versucht, mit Willi Sitte zu versöhnen, weil er ihm damals sehr großen Schaden angerichtet hat, wie er sagt. Und die beiden werden Freunde und Horst Sindermann sorgt dafür, dass Willi Sittes Bilder hängen dürfen und setzt sich sehr für Willi Sitte ein. So hat er in der DDR das meiste funktioniert. Das wäre ja jetzt auch fast zynisch zu sagen, der hat sich einfach angestrengt. Also das spielt natürlich auch eine Rolle, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine.
Er wusste, welches Thema das Gewünschte und Gewollte war. So hat es einer seiner Malerkollegen Ihnen gegenüber gesagt. Sie schreiben dann, politisch affirmativ seien diese Gemälde ab 1964. An welche Bilder oder welche Inhalte denken Sie da zum Beispiel, wenn Sie auch sagen, er war ein Staatsmaler einer Diktatur geworden?
Also es gibt in dieser Zeit natürlich eine extreme Hinwendung zu den politischen Bildern. Und er sagt ja selbst, Willy Sitte, in seinen Aufzeichnungen, ich wollte Agitation betreiben, politische Agitation.
Ich habe da bei den politisch agitatorischen Bildern vor allem den Chemiearbeiter am Schaltpult vor Augen. Vielleicht auch, weil er in wirklich allen Schulbüchern der DDR abgedruckt war. So das Paradebeispiel, wie man den Arbeiter zu sehen hat. Damit hat er natürlich auch die Ideologie der SED zum Ausdruck gebracht. Er zeigt den Chemiearbeiter so als Lenker. Der hat so die Hand am Schaltpult.
Ja, der eine ganze Fabrik steuern kann eigentlich, nur mit ein paar Bewegungen.
Genau,
ja.
Der Arbeiter ist eigentlich der Manager.
Ja, genau.
Und die zentrale Figur. Und denselben Typus findet man dann wieder in seinem Werk Leuna 69.
Ja.
Und auch vielleicht in seinem Großgemälde für den Palast der Republik. Rote Fahne, Kampf, Leid und Sieg, das wäre für mich auch nochmal so ein Programmbild. Auf das ist dann Fall. In den 70ern allerdings.
Ja, oder Mensch, Ritter, Tod und Teufel. Also das finde ich eigentlich jetzt gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, weil ich mich jetzt gerade daran erinnert. Ich finde, das ist mit das programmatischste Bild, wo ich gedacht habe, okay, what the fuck. Da ist ein riesen Polizist, also ein BRD-Polizist, der einen Demonstranten niederknüppelt und der Demonstrant hält in seiner Hand eine weiße Fahne, auf der ganz zaghaft DDR steht. Also das ist für mich ein Witz, wo ich dachte, abgefahren. Das sind Ansagen, politische Ansagen, die für mich beeindruckend, aber ganz fern wirken, wo ich einfach sage, beeindruckend, wie es gemalt ist. Aber auch gleichzeitig krass.
Interessant ist ja auch, dass es 68 entstanden.
Genau.
Als der Aufstand in Prag, der Prager Frühling, niedergeschossen und niedergeknüppelt wurde, unter anderem mit DDR-Panzern und auch DDR-Soldaten. Und da malt Willy Sitte ein Bild über einen Westpolizisten, der einen Westdemonstranten niederknüppelt.
Ja, das ist eine extrem krasse gleichzeitig.
Parallel zu diesem Aufstieg als gefeierter Maler in der DDR hat er sich ja dann auch in den Vorstand des Verbandes Bildender Künstler wählen lassen. 1970 ist er dann der Vize geworden, 1974 Präsident des VBK. Damit war er ganz oben und von oben etwas bewegen. Je weiter oben, desto besser, hat er später mal in einem Zeitungsinterview gesagt, das war sein Ziel. Was genau wollte Willy Sitte denn als Funktionär, als SED-Politiker und Kulturfunktionär bewegen von oben?
Also Künstler waren vorher nicht die privilegiertesten oder überhaupt privilegiert. Willy Sitte bewirkt ziemlich viel Geld für den Künstlerverband, baut das System so um, dass es Kunstaufträge gibt, dass es den staatlichen Kunsthandel, dass es den Künstlern, die in den Verband kommen können, ziemlich gut geht. Aber das Problem ist eben, es gab dann Unterteilungen in Künstler, die Privilegien bekamen, die nicht Privilegien bekamen, die überhaupt in den Künstlerverband kommen konnte. Weil wenn man Kunst machen wollte in der DDR, einfach freiberuflich, dann musste man in diesem Verband sein. Wenn man trotzdem freiberuflich Kunst machte und aber keiner anderen Arbeit nachging, galt man nach der DDR-Recht als asozial, was auch Haftstrafen zur Folge hatte. Das heißt, es war extrem wichtig, in diesen Verband zu kommen. Die Linie dieses Verbandes wurde aber eben vom Verband und auch teilweise natürlich auch von der Partei mitbestimmt. Gleichzeitig hatte Willy Sitte ja auch Entscheidungsgewalt und Macht und auch eigene Vision. Und diesen Schmerz, den Künstler empfinden mussten, die frei sein wollten, die vor allen Dingen auch, wie ihre Kollegen auch, in den Westen mal reisen konnten, was unter Willy Sitte erstmals auch richtig möglich war. Teilweise ist Ausstellungen im Westen besucht werden konnten, ausgestellt werden konnten im Westen, aber eben nicht für alle. Und diese Ungerechtigkeit, die ständig damit reinspielt, mit vielem Guten, was getan wurde für den Verband, wofür er sehr gefeiert wird, wo er sich sehr eingesetzt hat für verschiedene Leute, wo er auch die Partei abgehalten hat teilweise oder auch die Stasi vom Leib gehalten hat von manchen Künstlern, die er dann als Meisterschüler aufnahm. Gleichzeitig spielt aber immer Sachen rein, die Ungerechtigkeit bedeuten, aber wo er auch ein Teil war.
Die Kunstwissenschaftler Paul Kaiser und Thomas Bauer-Friedrich, Sie haben sie schon erwähnt, mit ihrer biografischen Recherche zu Willy Sitte, die nennen das System Sitte, ein System der Begünstigung und natürlich auch der Benachteiligung, auch der Verweigerung von Privilegien. Sie bezeichnen das auch als Kulturfeudalismus. Worin bestand denn das System Sitte dann genau, dass er den einen was geben konnte und den anderen was verweigern konnte und dadurch regieren konnte und den Verband so gestalten, wie ihm das gepasst hat?
Das System Sitte, das ist ein ziemlich treffender Begriff, weil er war ja nun mal an fast allen Schaltstellen der DDR irgendwie vertreten. Aber ich glaube, das wäre auch zu einfach zu sagen, dass das alles eher am Schaltpult war.
Wie der Chemiearbeiter.
Aber Natürlich hatte er sehr viel Entscheidungsgewalt.
Was aber auffällt, ist, eigentlich alle engsten Mitarbeiter von Willi Sitte waren inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Ich nenne mal ein paar Namen. Zum Beispiel der Maler Dieter Rex, dann die Kunstwissenschaftler Kober, Raum, Kurmann, Schulze, I.M. Dr. Werner, I.M. Hausmann, I.M. Reines, I.M. Born. Es gab etliche Kollegen an der Burg Giebichenstein, der Kunsthochschule in Halle, zum Beispiel Rüdiger Reinl, Maler, I.M. Künstler, Heino Koschitzki, I.M. Karl oder sein enger Freund Willi Neubert, I.M. Wenzel und auch sein engster Vertrauter Horst Kolodziej, der hat angeblich auch für den KGB berichtet. Dass Willi Sitte mit der Stasi kooperiert hat, ist irgendwie klar. Paul Kaiser und Thomas Bauer-Friedrich nennen das eine verdeckte Kollaboration. 1983 zum Beispiel wird er vom MFS schriftlich aufgefordert, Zitat, offensive Auseinandersetzungen zu führen mit Künstlern, die aus Sicht der Partei negativ in Erscheinung getreten waren. Wissen Sie, wie er das gemacht hat, wenn er zum Beispiel zu Uwe Pfeiffer ins Atelier gefahren ist?
Wie weit das jetzt ein Stasi-Auftrag war, das weiß ich nicht. Also ich will es gar nicht zynisch sagen, aber ich fand das so krimihaft, wie er dann ins Atelier gefahren ist. War damals ein aufstrebender, gefeierter Maler in der DDR, Uwe Pfeiffer. Und dann gibt es den Stasi-Bericht, wie Willi Sitte zu ihm ins Atelier gegangen ist und gesagt hat, nicht der Verband braucht Pfeiffer, Pfeiffer braucht den Verband. Und das fand ich so, genau, als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist jetzt hier aber Mafiosi-mäßig.
Das ist halt der abgekürzt in den Notizen, dass Pfeiffer wird.
Ja, also diese Stasi-Poetik.
Nicht der Verband braucht. Ja. Es gab härtere Fälle als den Pfeiffer.
Es gab auch härtere Fälle, aber wie viel das von der Stasi angehört, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass eine Gleichzeitigkeit auch da herrschte.
Es gibt auf jeden Fall einen ganz gut dokumentierten Vorgang im Zusammenhang mit dem Dresdner Maler Eberhard Göschel. Über den hat Willi Sitte in einem Brief geschrieben, er hat sich bewusst an die Peripherie unseres künstlerischen Geschehens begeben. Das und andere Dinge hatte dann doch ziemlich harte Folgen für Eberhard Göschel. Zweimal hat die Stasi bei ihm eingebrochen im Atelier, hat Bilder zerstört und einmal auch eine Skulptur im Treppenhaus kopfüber aufgehängt, als wäre es ein Zeichen von der Mafia. Willi Sitte muss doch irgendwie gewusst haben, dass so ein Brief Folgen haben kann, oder?
Das sind ja Spekulationen, die gerade im Zusammenhang mit Eberhard Göschel seit ständig herangezogen werden, weil es immer ein sehr gut dokumentierter Fall ist. Ich war bei Eberhard Göschel auch selbst zu Hause, aber so richtig genau kann er mir das auch nicht sagen und so richtig kann das die Stasi auch nicht in den Berichten sagen, was da genau passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Es gibt noch einen drastischen Fall mit der Malerin Bärbel Bohley. Die wurde aus dem VBK ausgeschlossen. Willi Sitte, das ist überliefert, nannte sie und ihre Familie eine bekannte staatsfeindliche Sippe. Die Frau, die dagegen protestiert hat, Katrin Eigenfeld, eine Bibliothekarin, ist jedenfalls 3 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Man könnte auch noch über A.R. Penck oder Ralf Winkler sprechen, wie man das immer tut, im Zusammenhang mit Willi Sitte, der so eine Art Gegenspieler war bei dem Programmbild oder Arbeiterbild in der DDR. Der wollte immer wieder aufgenommen werden in den Verband der bildenden Künstler, eben um nicht als asozial zu gelten, wie Sie vorhin schon gesagt haben, um nicht ins Gefängnis zu kommen eventuell. Die Aufnahme hat auch ihr Urgroßonkel immer wieder verwehrt. 1980 ist Ralf Winkler alias A.R. Penck dann schließlich aus der DDR ausgebürgert worden. Aber da kann man wahrscheinlich auch nicht genau sagen, welche Rolle ihr Urgroßonkel da gespielt hat, oder?
Nee, das würde ich gerne, sonst hätte ich es auch sehr gerne in diesem Buch geschrieben, weil ich diese Diskussion mit ganz vielen Schülern auch geführt habe. Gerade wo ich gefragt habe, hey, der hätte doch mehr machen können, er hätte doch da jetzt auch mal den aufnehmen können. Und dann hatte mir mal ein Schüler gesagt, wenn er da was gemacht hätte, hätte er gar nichts mehr machen können, weil die Stasi war noch mächtig. Also selbst die Partei hatte ja Angst vor der Stasi, also selbst das ZK. Also wie genau jetzt die Verhältnisse da aufgeteilt sind, weiß ich nicht. Und natürlich hätte er bei manchen auch deutlich sich mehr einsetzen können. Bei manchen galt es vielleicht abzuwägen, das ist auch eine Spekulation. Kann ich da überhaupt was bewirken? Kann ich ihn reinholen? Und was passiert dann mit meiner Position? Es ging, wie vieles in der DDR vermutlich auch, um abwägen, wo kann ich was bezwecken mit meiner Machtposition, wo nicht.
Ungerecht, so auf jeden Fall immer. Auch ein Generationenkonflikt haben Sie gerade angedeutet.
Das ist auch ein Unverständnis auch und zunehmend vielleicht starrerem Blick auf diesen Festhalten am Realismus, der ja von Jüngeren neu geformt hätte werden können oder geformt wurde auch. Es gab ja eine extreme Underground-Szene in der DDR auch.
Die hat aber Willi Sitte doch ziemlich bekämpft und da gibt es einen klaren Brief, den zitieren Sie auch, was ihm da vor Augen stand. Da hatte Angst, vielleicht auch seine Position zu verlieren. Er schreibt jedenfalls, bei diesen jungen Künstlern ist ganz klar, wo die Reise hingehen sollte, nämlich dorthin, wo wir nichts mehr zu sagen haben.
Ja. Und das fand ich nämlich mit am spannendsten, weil wir vorhin auch über die Tage des Mauerfalls gesprochen haben, in welcher Akribie Willi Sitte da Briefe schreibt an verschiedenste Schaltstellen, an ZK, aber auch an andere Künstler, auch an Realisten im Westen. In dieser Verzweiflung, der Realismus, seine Vision ist dem Untergang eigentlich geweiht. Diese realistische, figürliche Malerei, die ja sein Lebenswerk bedeutete, wo er seine Aufgabe auch drin gesehen hat und vor allen Dingen, die er auch einfach ständig gemeint hat, das fand ich auch extrem eindrücklich, dieses Festhalten an etwas.
Jetzt müssen wir vor diesem Hintergrund noch über die Fleischberge sprechen.
Ja.
Wie man immer sagt, ein etwas ekliges Wort, aber das ist sowas wie das Markenzeichen von Willi Sitte geworden, der Maler mit den Fleischbergen. Zum Beispiel das Liebespaar auf blauem Grund von 1981. Ein heterosexuelles, muskelbepacktes oder übergewichtiges Paar fällt übereinander her. So beschreiben sie das in ihrem Buch und finden das alles ziemlich ruppig und eigentlich auch grotesk. Mhm. Für manche ist das Macho-Malerei. Die Malerin Doris Ziegler hat ihnen per SMS geschrieben, heute würde man sagen, alter Sack.
Ja.
Andere finden darin pure Lebenslust wieder oder eine barocke Pracht. Sie haben mit ziemlich vielen Leuten darüber gesprochen, unter anderem mit dem schon erwähnten Wolf Biermann. Von dem wollten sie auch wissen, was er über die Fleischberge denkt und vor allem, wie er sich die Entstehung dieser Fleischberge erklärt. Was hat Wolf Biermann Ihnen dazu gesagt?
Ich fand das sehr spannend. Zu dieser Zeit habe ich nämlich gesagt, ich kann hier überhaupt nichts deuten in diesem Leben, aber ich kann vielleicht herausfinden, was dieses Rätsel mit den Fleischbergen auf sich hat. Wolf Biermann hat gemeint, dass diese Fleischberge dadurch entstanden sind, in Urgroßer Onkel war ein großer Maler, aber ein kleiner Mensch, sagt er. Diese Fleischberge sind, da hat er seine ganze Feigheit vor der Partei in diese kraftstrotzenden Bilder gemalt. Das ist natürlich eine harte Ansage, die eine Theorie von Wolf Biermann ist.
Alles, was Willi Sitte an Kraft fehlte, sich mit den Unterdrückern im Streit einzulassen, knallte er in die Bilder rein.
Sagte Wolf Biermann, ja.
Leuchtet Ihnen das ein?
Das hat mich auf jeden Fall sehr verstört. Also ich glaube, dass das auch eine sehr einfache, beziehungsweise klingt fast so freudhaft, dass man sagt, eine Kompensation, etwas davon würde ich Abstand nehmen von solchen Urteilen.
Ein anderer Maler, Gerhard Schwarz, ein früherer Student Ihres Urgroßonkels, hat gesagt, dieses rosa-rötliche, dieses Fleisch, so monumental in grotesken Farben, dann diese oft lachenden Gesichter, das hatte was Aufgesetztes, so wie die DDR eben auch war.
Da ging ich sehr mit. Also ich fand diese oft lachenden, es hat ja etwas Groteskhaftes, da gehe ich auch mit. Ja.
Mit diesen Fleischbergen sind wir ja auch beim Titel Ihres Buchs, Nackt in die DDR.
Ja.
Auch das Thema Nacktheit bezieht sich direkt auf Willi Sitte. Ihr Urgroßonkel war oft in Ahrenshoop und dem Künstlerdorf Ostseebad. Und der war dort wie viele Leute in der DDR gerne am FKK-Strand. Nicht nur, weil er selber gerne nackt war, sondern weil er den menschlichen Körper dort in seiner ganzen Unvollkommenheit und Wahrhaftigkeit studieren konnte, weil da eben keine Idealkörper am Strand lagen. So steht es auch im Katalog der Retrospektive zu seinem 100. Geburtstag. Dort also sind Sie hingefahren, selbst zu diesen wirklichen Körpern, haben einen Selbstversuch gemacht am FKK-Strand, haben sich entkleidet. Ich verstehe das so, Sie wollten nackt in die DDR eintauchen.
Ja.
Ist Ihnen das gelungen?
Ich denke schon, ob es gelungen ist. Ich habe es auf jeden Fall gemacht und ich bin jetzt gespannt, wohin die Reise mich noch führt.
Aber Sie sind aus den Dünen quasi geflüchtet, haben etwas zögerlich Ihre Badehose ausgezogen und sind schnell ins Wasser gerannt.
Ja, ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit so einem FKK-Kult, aber ich arbeite dran.
Was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat, heißt Ihr Buch im Untertitel. Das kann man natürlich auch als Frage verstehen, ob Sie selbst sowas wie eine Ostbiografie oder Ostidentität bei sich sehen. Dazu schildern Sie eine Szene in der Redaktion der Tageszeitung Taz, für die Sie arbeiten. Eine Kollegin von Ihnen hat da einen Artikel mit DDR-Bezug geschrieben. Eine Kollegin, die im Westen geboren wurde und aufgewachsen ist. Und Sie sind da über einen Satz, sagen wir, gestolpert. Man darf nicht vergessen, die Mitglieder der SED waren Teil des Systems, der Mauer, der Diktatur. Warum hat Sie dieser Satz da so aufgeregt?
Weil ich das damals eine ziemliche Verkürzung eines ganzen Diskurses fand und ich auch gemerkt habe, dass ich ja selber gerade erst überhaupt damit angefangen habe, mich dieses Thema kritisch zu sehen und ich früher auch noch so geschrieben hätte. Und ich fand das so einfach dahingesagt und auch einfach eine extrem fast 90er Jahre journalistische Perspektive, so alle, die für also SED-Mitglieder gleich Stasi, gleich Partei oder als eins war, so was ja Quatsch war. Es gab ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern extrem viele Grautöne und das wollte ich ihr, wir sind heute immer noch sehr gut befreundet, damals einfach schnell mitteilen und das führte dann kurz zur Emotionalität, aber vor allen Dingen, was das Krasse war, es waren 5, 6 Leute im Raum, nur wir beide haben uns darüber unterhalten, die anderen fanden das gar nicht interessant, haben irgendwie sich über andere Sachen unterhalten, das fanden wir damals ziemlich komisch.
Kann man das auch so verstehen, man darf die Beschreibung und Erklärung des Ostens nicht dem Westen überlassen, Ihre Reaktion auf diesen Satz?
Also nicht komplett auf jeden Fall, ich finde, sollten beide auf jeden Fall darüber reden können.
Es gibt ja sowas wie Westplaining, der Westen und wie er sich den Osten erklärt, das hat in diesem Jahr zu großen Diskussionen geführt, weil der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann ein Buch darüber geschrieben hat, der Osten, eine Erfindung des Westens, da beklagt er wörtlich, der öffentliche Raum als ökonomischer, medialer und diskursiver Raum ist nicht nur komplett in westdeutscher Hand, er wird auch vollständig von westdeutschen Perspektiven dominiert. Hat er da recht?
Diese Perspektive von Dirk Oschmann fehlt mir einfach, muss ich sagen.
Ziemlich in der Mitte Ihres Buchs schreiben Sie den Satz, die Geschichte der DDR, über die Sie so viel recherchiert haben, auch in den Jahren zuvor, bevor Sie das Buch geschrieben haben, die Geschichte der DDR ist jetzt auch meine Geschichte. Was würden Sie denn jetzt selbst sagen, quasi als Fazit? Haben Sie sowas wie eine Ostidentität oder ein Ostbewusstsein, von dem so viel die Rede war in letzter Zeit?
Ich bin gerade sehr dabei, dass ich finde, die Frage auch, was das mit mir zu tun hat, diese ganze Geschichte, ist ja keine abgeschlossene Frage, sondern eher ein Startpunkt, von dem ich gerade aus losgehe. Und das meine ich wirklich ernst. Ich bin gerade echt noch dabei, herauszufinden, was das ausmacht, wie das aussieht, wohin mich diese Frage überhaupt führt. Und das dauert noch ein bisschen.
Aaron Burgs, Autor des Buchs Nackt in die DDR, mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Herr Burgs, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Dankeschön.